Die Übersicht. Zunächst die Nachrichten.
Zunächst jedoch nach Berlin.
Aus Berlin unser Hauptstadtkorrespondent.
Ich hoffe, dass jedem klar ist, dass wir nach dem 1. Juni kaum noch Einfluss auf die Inhalte nehmen können.
Informationen am Abend.
Informationen, Informationen, Informationen.
Hier ändert sich nichts.
Soweit die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Arbeitgeberpräsident Hund, Bundeskanzler Schröder, DGB-Chef Sommer, Entwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll, Grünen-Chef Bütikofer,
Regierungssprecher Ander,
SPD-Generalsekretär Scholz. Soweit die Übersicht. Die Meldungen im Einzelnen. Berlin, Berlin, Berlin. Berlin.
Hier ändert sich nichts.
Informationen, Informationen, Informationen.
Berlin, 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 Berlin.
Hier ändert sich nichts.
Soweit die Meldungen. Die Übersicht im Einzelnen. Arbeitgeberpräsident Hund, Bundeskanzler Schröder, DGB-Chef Sommer, Entwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll, Grünen-Chef Bütikofer,
Regierungssprecher Ander,
SPD-Generalsekretär Scholz. Soweit die Übersicht. Die Nachrichten im Einzelnen.
Kolkata, Johannesburg, Jerusalem, Frankfurt, Bangkok,
Coimbatore, Kinshasa,
Tel Aviv,
Chicago.
Informationen, Informationen, Informationen.
Kolkata, Johannesburg, Jerusalem, Frankfurt,
Bangkok,
Coimbatore,
Kinshasa,
Tel Aviv,
Chicago.
Soweit die Nachrichten. Und hier noch einmal die Übersicht. Arbeitgeberpräsident Hund, Bundeskanzler Schröder, DGB-Chef Sommer, Entwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll, Grünen-Chef Bütikofer,
Regierungssprecher Ander,
SPD-Generalsekretär Scholz. Soweit die Übersicht. Zunächst die Nachrichten, die Nachrichten, die Nachrichten im Einzelnen. Da heißt es dann
17 Uhr. Die Nachrichten. Trotz der Krawalle am 1. Mai in Kreuzberg.
Niemand will den Bundeskanzler stürzen.
Warum soll ich für eine Regierung, die bereits gestürzt ist, noch mein Leben riskieren?
Informationen, Informationen, Informationen.
Und hier noch einmal die Übersicht. Arbeitgeberpräsident Hund, Bundeskanzler Schröder, DGB-Chef Sommer, Entwicklungshilfeministerin Wiczorek Zoll, Grünen-Chef Bütikofer,
Regierungssprecher Ander,
SPD-Generalsekretär Scholz. Soweit die Übersicht.
Die Nachrichten.
Niemand will den Bundeskanzler stürzen.
Wird das jetzt so eine Geschichte wie Osama Bin Laden?
Informationen, Informationen, Informationen.
Zu einem Thema, bei dem wir auch nicht mehr wissen.
Und auch bei einem anderen Thema rauchen die Köpfe.
Und hier noch einmal die Meldungen, die Meldungen, die Meldungen im Einzelnen. Berlin, 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 Berlin. Soweit die Meldungen.
Soweit die Meldungen. Noch eine kurze Meldung, Berlin.
17 Uhr.
Da heißt es dann
die Nachrichten.
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik bleibt düster.
Die wirtschaftliche Lage wie auch die Perspektiven für dieses Jahr sind bedrückend.
Informationen, Informationen, Informationen.
Gravierende strukturelle Probleme.
Aufgrund von strukturellen Problemen in Deutschland und der konjunkturellen Stagnation in der deutschen Volkswirtschaft kann sich der Arbeitsmarkt derzeit nicht erholen.
Soweit die Nachrichten, die Nachrichten, die Nachrichten im Einzelnen.
Schauen wir noch auf das Europawetter, zunächst nach Frankreich. Schauen wir auf die Iberische Halbinsel. Hier wird es immer noch unbeständig bleiben und hier ist es auch recht wechselhaft. Auch in Irland ist es wechselhaft. Wechselhaft auch in Skandinavien, aber hier im Süden in London, da bleibt es doch freundlich. Hier ist es auch schon recht warm. Und zuletzt der Blick auf die Kanarischen Inseln. Hier ändert sich nichts. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.
Noch eine kurze Meldung. Berlin.
Hier ändert sich nichts.
Die Verkehrslage. A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. In Gegenrichtung A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. Baustelle A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. In Gegenrichtung A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. Baustelle A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. In Gegenrichtung A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. Baustelle A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. In Gegenrichtung A1 Dortmund Richtung Leverkusen. In Gegenrichtung A1 Leverkusen Richtung Dortmund. Baustelle.
Thank you.
Einen wunderschönen guten Abend. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, die 18 Uhr Nachrichtensendung von Partner gegen Berlin auf dem Juniradio 104.1 in Berlin und im Internet unter www.juniradio.net und zwar noch bis zum 30. Juni. Das ist die Nachrichtensendung. Wenn ich in der vergangenen Woche immer bemüht war, das Tempo zu erhöhen der Nachrichten, dann ist heute insofern alles anders, als ich glaube, dass das eine sehr langsame Sendung wird, weil zumindest meiner Ansicht nach heute wirklich gar nichts passiert ist. Ich habe einige Zeitungen gekauft, es steht wirklich ganz und gar nichts drin. Wir können uns vielleicht im Verlauf der Sendung ein bisschen mit der Frage beschäftigen, die nicht ganz uninteressant ist, warum in der Zeitung nie was frei ist und die immer von vorne bis hinten voll ist. Heute kann man ganz gut sehen, wie das gemacht wird, glaube ich. Im Hintergrund läuft auch im Unterschied zu sonst nur ein einziges Stück, das zu hören wir, glaube ich, heute viel Gelegenheit haben werden, weil, wie gesagt, so gut wie gar nichts passiert ist. Und zwar ist das, man hört es jetzt hier schon. Das ist im Original ein Stück von Sun Ra, das heißt Nuclear War. Das Sun Ra-Stück ist, glaube ich, von Anfang der 80er Jahre, 82, 83 oder so, zu der Zeit, wo Ronald Reagan Präsident wurde und sich die Leute mit dem mit möglichen Atomkriegen zu beschäftigen, sich zu gewöhnen lernten, sich mit möglichen Atomkriegen zu beschäftigen. Das haben Yola Tengo noch einmal aufgenommen, kürzlich, und das läuft im Hintergrund. Und zwar, wenn wir das hinkriegen, auch nochmal von vorne. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Oder aber es ist doch ganz viel passiert. Ich habe mir nur heute die falschen Zeitungen gekauft. Ich dachte nämlich jetzt, heute mal die Berliner Zeitung zu kaufen. Also nicht nur die Berliner Zeitung, die genauso auch heißt, nämlich Berliner Zeitung, sondern auch den Tagesspiegel und die Morgenpost. Die Morgenpost habe ich ich glaube auch schon gelesen, aber die waren wirklich ganz und gar nicht zu gebrauchen. Das Interessanteste, was ich noch gefunden habe heute in der Zeitung, außer, ich meine gut, alle berichten natürlich vorne, außer der Morgenpost, von der ich gar nicht wusste, dass sie wirklich sich nur mit Berlin beschäftigt, gar keine, aber egal, beschäftigen sich natürlich vorne mit dem Thema, die Grünen haben gestern auf ihrem Sonderparteitag beschlossen, dass sie eine Regierung bleiben wollen, aber ich meine, wer hätte das gedacht? Das Interessanteste, was ich noch gefunden habe in diesen ganzen Berliner Zeitungen, ist ein Text in der Berliner Zeitung, den ich erstaunlich finde, obwohl mir noch nicht so ganz klar ist, also ich weiß es auch noch nicht genau, aber irgendwas, der Text heißt Ein Schloss für Juden und Nicht-Juden und beschäftigt sich mit einer Begegnungsstätte, die in der Stadt Gollwitz in Brandenburg entsteht. Das sind möglicherweise Neuigkeiten. Ein Schloss für Juden und Nicht-Juden. Bundesweit bekannt wurde das Örtchen Gollwitz, als es sich 1997 weigerte, 50 jüdische Einwanderer aufzunehmen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark wollte die Russlanddeutschen im Herrenhaus der Gemeinde unterbringen. Der mit fremdenfeindlichen Parolen gespickte Protest hatte Erfolg. Die Kreisverwaltung zog damals ihre Pläne zurück. Trotzdem werden Menschen jüdischen Glaubens in Zukunft zum Bild des Dorfes gehören. Das vergammelte Herrenhaus wird als Konsequenz aus dem Konflikt gegenwärtig zu einer Begegnungsstätte für Juden und Nichtjuden ausgebaut. Zitat: Unser Ziel ist es, 2004 mit den Bauarbeiten fertig zu sein, sagte Peter Andreas Brandt. Der Berliner Rechtsanwalt ist Vorsitzender der Stiftung Schloss Gollwitz, die den Ausbau des Herrenhauses betreibt. Diesem Ziel ist die Stiftung jetzt einen deutlichen... Das steht da so, ja. Diesem Ziel ist die Stiftung jetzt ein deutlichen Stück näher gekommen. Durch eine Großspende der Mittelbrandenburgischen Sparkasse und der Ostdeutschen Sparkassenstiftung, die durch einen Zuschuss der Deutschen Stiftung Denkmalschutz noch verdoppelt wurde. Mit dem Geld, über dessen Höhe Stillschweigen vereinbart wurde, können nun das Dach geflickt, die Fenster restauriert und das vom Schwamm befallene Holz entfernt werden. Insgesamt wird es etwa 2 Millionen Euro kosten, das Herrenhaus zur Begegnungsstätte umzubauen, sagte Brandt. Die Fertigstellung hängt auch davon ab, wie schnell wir das nötige Geld beisammen haben, sagte Brandt. Doch die Stiftung erfährt nicht nur finanzielle Unterstützung. Die Freiwillige Feuerwehr des Ortes half im Herbst, das Regenentwässerungssystem frei zu spülen. Demnächst rücken Berliner Berufsschüler an, um das Haus zu entrümpeln. Auch wenn das Herrenhaus noch lange nicht fertig ist, treffen sich in dem Dorf bei Brandenburg-Havel schon jetzt auf Einladung der Stiftung Juden und Nichtjuden, sagte der einstige DDR-Bürgerrechtler und Kuratoriumsvorsitzende der Stiftung Konrad Weiß. Anfang September wird Ministerpräsident Matthias Platzek, SPD, mit Jugendlichen jüdischen und nichtjüdischen Glaubens diskutieren. Gleiches hatte zuvor schon Bundestagspräsident Wolfgang Thierse, SPD, getan, der die Schirmherrschaft für die Begegnungsstätte übernommen hat. Begegnung hilft, sich später nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, sagte Weiß. Die ersten Veranstaltungen seien sehr ermutigend gewesen. Im Schloss sollen einmal Gruppen von Jugendlichen jüdischen und nichtjüdischen Glaubens jeweils eine Woche verbringen, miteinander diskutieren, aber auch zusammen Fußball spielen. Das Haus soll einmal Übernachtungsmöglichkeiten für gut 2 Dutzend Jungen und Mädchen bieten. Die Gollwitzer sehen den Baufortschritt am Schloss mit Freude. Andreas Held, der noch vor der Eingemeindung des Ortes Bürgermeister war, habe sich in einem Brief an die Stiftung namens der Gemeinde bedankt, sagte Peter Macke, der Präsident des Brandenburger Verfassungsgerichtes, ist Vorsitzender des Beirats der Stiftung Begegnungsstätte Gollwitz. Held stand 1997 besonders in der Kritik, weil er vom Zentralrat der Juden eine Entschuldigung gefordert hatte, nachdem dieser den Gollwitzern Antisemitismus vorgeworfen hatte. Der Leserbrief, in dem Held diese Forderung erhob, war damals in rechtsradikalen Blättern nachgedruckt worden. Und zwar in Blättern wie zum Beispiel der, bei der Jungen Freiheit haben wir es noch gefunden, Erklärung des Gollwitzer Bürgermeisters Andreas Held vom Dezember 1997, die ist überschrieben, mittelalterliche Methoden. Und der damalige Gollwitzer Bürgermeister erklärte zum Thema 50 jüdische Einwanderer, Russlanddeutsche im Herrenhaus der Gemeinde unterbringen. In Acht und Bann gestellt wurde die brandenburgische Gemeinde Gollwitz, weil die dortigen Bürger es wagten, eine zentrale Zuweisung jüdische, das ist dann nicht mal der erste Satz, stimmt. Naja, eine inszenierte Angst- und Hasskampagne erklärte die Gollwitzer fast für vogelfrei. Doch die Mittelmärker wehren sich. Ende August dieses Jahres erfuhren wir aus Pressemitteilungen, dass der Landkreis Potsdam-Mittelmark das von ihm verwaltete Herrenhaus noch in diesem Jahr mit ca. 60 jüdischen Immigranten aus Usbekistan, Turkmenien und Kirgisien belegen wollte. Im Beschluss der Gemeindevertretung äußerten wir einfach nur unsere Bedenken, wenn wir plötzlich den Bevölkerungszuwachs einer anderen Kultur von 15% zu verkraften haben, schreibt Andreas Held, ehemaliger Bürgermeister des Ortes Gollwitz, zum Thema jüdische Einwanderer. Dennoch wurde sehr schnell von den Medien und von prominenten Vertretern eine so üble Hetze gegen unser Dorf entfacht, dass der Name Gollwitz in kürzester Zeit zum Symbol für Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit weit über die Landesgrenzen hinaus geworden ist. Das geht dann so weiter. und endet mit: Wer meint, in der Diskussion um die Unterbringung jüdischer Immigranten geht man wieder zur normalen Tagesordnung über, der irrt. Insbesondere erwarte ich, dass sich ebenso Herr Bubis für die von ihm losgetretene Hetz- und Hasskampagne gegen uns als auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark für die unüberlegte, offensichtlich nach dem Gesetz des geringsten Widerstandes gefällte Entscheidung entschuldigen. Wie konnte man eine Belegung planen, bla bla und so weiter. Also so die verfolgende Unschuld vom Lande, der Herr Held mit DT. Nichtsdestotrotz habe ich das Gefühl, an dem Artikel in der Berliner Zeitung ist auch irgendwas faul, weil diese, also was die Redakteure gelernt haben, ist, dass sie zu diesem Thema nicht schreiben können, Juden und Deutsche, weil es ja, wie es auch in diesem Artikel heißt, um Russlanddeutsche geht. Und obwohl das vor 10 Jahren eigentlich noch, oder selbst 5 Jahren fast noch gang und gäbe war, dass nicht nur dem einen, also Politikern zum Beispiel oder Journalisten explizit von Juden und Deutschen sprachen, obwohl es sich bei den Juden ganz genauso um Deutschen handelte wie bei den anderen Deutschen, sondern, also ich glaube, vor 5 oder vor 10 Jahren war es noch weitaus verbreiteter, völlig gedankenlos von Juden und Deutschen zu schreiben. Das ist, naja gut, spätestens seit man über Möllemann gesprochen hat oder so. Das ist vorbei, aber dieses Ersetzen dessen, was ja auch in diesem Text in der Berliner Zeitung eigentlich gemeint ist, weil gemeint ist das schon, also das kommt mir vor, ist möglicherweise wirklich faul an diesem Text. Was sie meinen, ist ja schon Juden und Deutsche, und dieses bloße Ersetzen des Wortes, oder der gleiche Text hätte, wenn er von Juden und Deutschen reden würde, genauso erscheinen können. Und dieses bloße Ersetzen des Wortes Deutsche durch Nicht-Juden, ich weiß nicht, ein Vorwurf kann nicht sein, dass es wenig elegant wäre, aber die Häufung dieses Begriffs der Nicht-Juden sieht sehr nach einem mechanischen Suche- und Ersetzeverfahren aus und nicht so sehr nach einem wirklichen Schreibvorgang, glaube ich. Auch wenn das Herrenhaus noch lange nicht fertig ist, schon jetzt auf Einladung der Stiftung Juden und Nichtjuden mit Jugendlichen jüdischen und nichtjüdischen Glaubens diskutieren. Zumal in diesem nichtjüdischen, in dieser oder dann nochmal später, im Schloss sollen einmal Gruppen von Jugendlichen jüdischen und nichtjüdischen Glaubens jeweils eine Woche verbringen. Ich meine, ich zum Beispiel, ich bin ja noch nicht mal nicht jüdischen Glaubens zum Beispiel, sondern vielleicht überhaupt gar keinen Glaubens. Also ich bin mir nicht sicher, was dieses, also rein bei der Verwendung dieses Begriffs der Nichtjuden, ob nicht vielleicht etwas anderes gemeint ist, was durch dieses als Nichtjuden bezeichnen, der, worum handelt es sich? Ich bin mir nicht sicher. Also die Menschen jüdischen Glaubens, die in diesem Ort ja, was die Abmachung von 97 war, als Flüchtlinge zumindest nicht leben dürfen oder sollen, die werden sicher hingefahren mit Bussen zum Beispiel in diese neu gegründete und bereits in Betrieb befindliche, wie wir wissen, Begegnungsstätte für Juden und Nichtjuden. Die Nichtjuden hingegen, ich bin mir nicht sicher, ob es einzig und allein um die Bevölkerung des Ortes geht, Bevölkerung des Ortes Golwitz, oder ob auch die nicht-jüdischen Jugendlichen mit Bussen an diesen Ort gefahren werden. Ich vermute das, weil das Dorf Golwitz, das Örtchen Golwitz, wie hier gesagt wird, in einem anderen Text, ich glaube, der Ministerpräsident des Landes Brandenburg, Stolpe, hat ja damals den Bürgermeister von Golwitz auch in Schutz genommen mit dem Hinweis, ja, in so einem 400-Seelendorf schafft so etwas Unruhe. Also es ist kein großer Ort, und möglicherweise sind die nichtjüdischen Jugendlichen in Golwitz dann schnell durch bei ihren Besuchen der Bewegung, der Begegnungsstätte. Begegnung hilft, sagte Weiß, Konrad Weiß, den vielleicht der ein oder andere, also der Konrad Weiß, ehemalige DDR-Bürgerrechtler, jetzt Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung. Konrad Weiß sagt, Begegnung hilft, sich später nicht gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Und suggeriert damit ja, dass das ein Problem gewesen wäre, dass gerade in Brandenburg oder in Deutschland überhaupt dass gegenseitig die Köpfe einschlagen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Jugendlichen vorgekommen wäre, dass gegenseitig die Köpfe einschlagen. Mir sind Fälle dieses gegenseitig die Köpfe einschlagens zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Jugendlichen oder überhaupt, wie es hier in diesem Text hier immer heißt, Juden und Nicht-Juden, fast unbekannt, ein gegenseitiges die Köpfe einschlagen. Mhm. Im Hintergrund läuft weiter Nuclear War. Gonna blast you so high. Up in the sky. You can kiss your ass. Goodbye. Farewell. Goodbye, ass. Und gleichzeitig, ich meine, man kreist so um das, ich kreise so um das Thema, aber gleichzeitig, ich meine, möglicherweise ist es ja ganz gerechtfertigt, im Schloss sollen einmal Gruppen von Jugendlichen jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens jeweils eine Woche verbringen, miteinander diskutieren, aber auch zusammen Fußball spielen. Ich habe das neulich schon gesagt, so ein Telefonklingeln während einer Live-Sendung. Schlimm. Im Schloss sollen einmal Gruppen von Jugendlichen jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens jeweils eine Woche verbringen, miteinander diskutieren, aber auch zusammen Fußball spielen. Ich weiß, vielleicht ist es ganz sinnvoll, aber mir kommt so vor, dass, ich meine, was ist der Zweck dieser ganzen Aktion? Das steht schon im ersten Absatz. Trotzdem werden Menschen jüdischen Glaubens in Zukunft und trotzdem, mit trotzdem ist gemeint 1997, als sich das Örtchen Gollwitz weigerte, 50 jüdische Einwanderer aufzunehmen, trotzdem werden Menschen jüdischen Glaubens in Zukunft zum Bilde des Dorfes gehören. Und es kommt mir so vor, dass trotz des gemeinsamen Fußballspielens eigentlich diese ganzen Bemühungen um die Einrichtung dieser Begegnungsstätte. Ich meine, vielleicht hat der eine oder die andere den Film Shoah gesehen von Claude Lanzmann. Da gibt es eine völlig andere, aber dann doch irgendwie auch verwandte Szene. Claude Lanzmann nimmt dort einen Überlebenden des Holocaust mit nach Polen in das Dorf, in dem er gelebt hat und in dem er der einzige Überlebende des Holocausts war. Und ich meine, was passiert dann? Er fährt mit ihm in dieses Dorf und dann interviewt Lanzmann die polnischen Bewohner, auch alle schon alt, und die reden über, ja, die jüdischen Frauen damals, die seien schon hübsch gewesen, und die Häuser, in die sie dann einziehen konnten später, als die Juden weg waren, seien auch ganz hübsch gewesen. Und dann stehen sie zum Schluss gemeinsam mit diesem einzigen Überlebenden vor der Kirche herum, wo gerade die Messe endet, und letztlich, ich weiß nicht. Nuclear war. Babe, push that button. Your ass got to go. Babe, push that button. Your ass got to go. Zumal ja auch, als Lanzmann in den 80er Jahren diesen Film gedreht hat, zum größten Teil in Polen, gut, da ist dann immer ein ganzes Filmteam dabei und die Situation eskaliert nicht, aber der ein wenig verheißungsvolles Dokument für das, was die Besucher jüdischen und nicht-jüdischen Glaubens erwartet in Gollwitz, ist direkt daneben abgedruckt. Und das heißt, das steht heute auch in allen Zeitungen in unterschiedlichen Versionen oder in eben den Zeitungen, die ich gekauft habe und in denen sonst heute ganz und gar nicht viel steht. Also ich meine, ich könnte erzählen, das ist natürlich durchaus möglich, ich könnte heute schon erzählen, was morgen in der Zeitung stehen wird, nämlich 17. Juni, 17. Juni, 17. Juni, 17. Juni. Und es steht zum Teil, ich meine, vielleicht haben die auch alle frei, weil sie morgen riesige Extra-Ausgaben unter die Leute bringen wollen. Besucher der in Gollwitz neu entstehenden Begegnungsstätte erwartet, steht eigentlich direkt daneben: das Ende einer Klassenfahrt, Berliner Schüler mit Baseballschlägern bedroht und ausgeraubt. Werder, Punkt. Es sollte ein lustiges Wochenende für die Schüler einer 11. Klasse aus Berlin werden. Doch die Klassenfahrt ins Umland endete bereits einen Tag später nach einem Überfall, bei dem einer der Gymnasiasten eine leichte Gehirnerschütterung erlitt. Am Freitagnachmittag reisten die 12 Schüler des Paul-Nartorp-Gymnasiums aus dem Schöneberger Ortsteil Friedenau zusammen mit ihrer Klassenlehrerin in ein Bungalowdorf am großen Plessower See in Chemnitz. Chemnitz, das schreibt sich so wie die Stadt, die früher Karl-Marx-Stadt hieß, nur mit K. Bei Werder, Potsdam, Mittelmark. Mittelmark hatten wir doch gerade, gleicher Landkreis. Ein Wochenende lang wollten die 8 Jungen und 4 Mädchen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren in der Ferienanlage Spaß haben. Doch daraus wurde nichts. Denn schon in der ersten Nacht ihres Aufenthalts erhielten die Berliner unliebsamen Besuch. Gegen 1.30 Uhr stürmten etwa 10 bis 15 Männer in den unverschlossenen Bungalow, sagte Polizeioberkommissar Andreas Wendland am Sonntag. Die Schüler hätten zu dieser Zeit zusammen ferngesehen. Die Täter waren nach Angaben der Jugendlichen mit Baseballschlägern, Holz- und Eisenstangen bewaffnet und drohten mit Gewalt, sagte Wendland. Die Eindringlinge hätten Geld gefordert, zudem nahmen sie unter anderem 2 MP3-Player mit, die auf einem Tisch lagen. Der Überfall dauerte nur wenige Minuten, dann verschwanden die mit kurzen Hosen und T-Shirts bekleideten Männer wieder. Die Angreifer sollen zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein und ortsüblichen Dialekt gesprochen haben. Jetzt kommt hier das Insert, was ganz groß gedruckt ist. Zitat, wir schließen derzeit einen politisch motivierten Hintergrund der Tat aus, Zitat Ende, sagt Andreas Wendland, Polizeioberkommissar. Die Jugendlichen, sagt der Oberkommissar, haben ihre Lehrerin benachrichtigt. Später sei die Polizei vor Ort gewesen. Mit einem Fährtenhund verfolgten die Beamten die Spur der Angreifer bis zu einer Straße. Dann war Schluss, vermutlich stiegen die Täter dort in ihre Fahrzeuge, sagte Wendland. Bis zum Sonntagabend fand die Polizei keine Zeugen, die die Autos gesehen haben. Während des Überfalls wurde der 18-jährige Sohn so verletzt, ist wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Wendland, er konnte die Klinik aber bereits wieder verlassen. Die Polizei schließe derzeit einen politisch motivierten Hintergrund aus. Das steht hier sogar anders. Hier steht noch nicht mal, dass die Polizei einen politisch motivierten Hintergrund ausschließt, sondern in der Berliner Zeitung von heute steht einen politisch motivierten. Das ist also also zwischen politisch und motiviert steht ein Bindestrich. Die Polizei schließe derzeit einen politisch motivierten Hintergrund aus. Also nicht etwa durch politische Gründe motiviert, sondern politisch motiviert. Es war die Polizei rechnet mit einem apolitisch unmotivierten Hintergrund. Wäre das Gegenteil davon. Die Gymnasiasten brachen ihre Klassenfahrt ab und reisten am Sonnabend früh wieder nach Hause. Unklar ist, woher die Angreifer von dem Aufenthalt der Berliner Schüler wussten. Nee, das steht doch von. Eine Antwort darauf erhofften sich die Beamten durch eine Befragung von Besuchern des Badestrandes. Denn am Freitagabend soll es am Ufer des Sees einen kurzen Wortwechsel zwischen den Berliner Schülern und einheimischen Jugendlichen gegeben haben. Die Elftklässler sind nicht die ersten Schüler, die in Brandenburg Opfer eines Überfalls wurden. Im Mai 1999 griffen rechtsgerichtete Jugendliche im Potsdamer Schlosspark Sanssouci eine französische Schulklasse an. Ein Jahr zuvor wurde am Ruhlsdorfer See bei Bernau wurden Schüler aus Berlin attackiert. Die Täter traten mit Stahlkappenschuhen und Springerstiefeln auf die Jugendlichen ein. Ich meine, auch das ist eigentlich ein bisschen komisch, weil obwohl der Text die Fakten benennt, beschäftigt er sich gar nicht mit dem, was ja eigentlich klar ist, was dann in einem solchen See vorfällt und was das übliche Erlebnis, glaube ich, oder ein sehr, sehr übliches Erlebnis von Berliner Schulklassen ist, die ins Brandenburgische oder von mir aus auch ins Sachsen-Anhaltinische oder sonst wohin hier im Umland fahren, dass es zu dieser Sorte von Konflikten zwischen den Berlinern, die für was Bestimmtes stehen in der lokalen einheimischen Jugendlichenschaft und dieser lokalen einheimischen Jugendlichenschaft kommt. Und ich meine, über die politische Motivation, also man kann sich diese Wortwechsel zwischen den Berliner Schülern und den einheimischen Jugendlichen hundertprozentig vorstellen. Und denen eine politische Motivierung abzusprechen, finde ich ein bisschen, und das auch zweimal und dann noch so groß geschrieben so zu betonen, finde ich ein bisschen. I'm going to go to the hospital.
talking about nuclear war, nuclear war, nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? Talking about nuclear war. Talking about nuclear war. It's a motherfucker. Don't you know? Baby, push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker. Don't you know? Baby, push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker. Don't you know? Baby, push that button. Yeah, it's got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Baby, push that button. Your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Baby, push that button. Your ass got to go. Baby, push that button. Your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. Gonna blast you so high in the sky. Kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye.
Das ist Yola Tango, die Sun Ra covern. Und das ist das Juniradio 104.1, mitten in den 18 Uhr Nachrichten. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit und die Gegenwart diesmal in Form, oder gerade im Moment in Form der Berliner Zeitung von heute, Seite 26. Ja, und eben gerade dieses Zusammen dieser beiden Texte, die jetzt nicht überschwänglich, aber doch irgendwie im Ton der, keine Ahnung, aber diese ja eigentlich nicht als gute Nachricht in die Zeitung geschriebene Nachricht über das Schloss für Juden und Nichtjuden und dann gleich daneben das Ende dieser Text, das Ende einer Klassenfahrt. Wenn also schon, und ich meine komischerweise, und eben diese ich werde wirklich nicht schlau daraus, ich bin mir nicht sicher, aber irgendwas passiert auf der Ebene der Sprache, dieser Begriff der Nichtjuden, der sich seit deutsche Zeitungen gelernt haben, das von Juden und Deutschen zu sprechen, den Juden das Deutschsein bereits abspricht, dann aber in exakt derselben Sprache bloß von Juden und Nichtjuden zu reden und von dem Problem, dass diese sich oder dass die Begegnung derer hilft, dass diese sich später nicht gegenseitig die Köpfe einschlagen, während dann im anderen Text über einen Überfall auf Berliner Schüler, die jetzt nach Brandenburg gefahren sind, diese Glaubensgeschichte, weil das einzige Substantiv, mit dem sich das Adjektiv nichtjüdisch dann wieder verbinden kann, ist ja Glauben, wenn sie vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, was dann in einer Redakteurin oder in einem Schreiberin oder einem Schreiber vorgeht, wenn dieser Text über die Juden und Nichtjuden geschrieben werden muss. Das einzige Substantiv vielleicht, eigentlich läge es dann ja nahe, vermutlich im ersten Gedanken zu schreiben, nicht jüdischer Staatsangehörigkeit, aber damit ist man ja wieder im selben Problem, dass man durch das nicht mehr von Juden und Deutschen sprechen vermeiden möchte. Das einzige Substantiv, mit dem sich das nicht jüdisch verbindet, ist dann der Glauben, während ulkigerweise in dem Text, wo es um die Berliner Schüler und den Überfall auf diese Berliner Schüler geht, diese Glaubensfragen überhaupt nicht verhandelt werden und schon der nicht jüdische Glauben, der, ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem Wort falsch, irgendwas ist mit diesem Begriff falsch, irgendwie gibt's dieser Begriff ganz, ganz, ganz komisch.
Nuclear war. They're talking about nuclear war. Mutations. Radiation. Mutation. Radiation. If they push that button. If they push that button. If they push that button. Radiation. Mutations. Radiation.
Ist eben mit diesem Begriff was ganz komisch und auch komisch, dass dieses Verhandeln von Glaubensfragen in dem anderen Text ganz, ganz fehlt. Ja, merkwürdig, aber es steht heute wirklich nichts anderes oder so gut wie gar nichts anderes in der Zeitung oder zumindest nicht im Tagesspiegel, in der Berliner Zeitung und in der Morgenpost, die ich hier vorliegen habe. Das Einzige, was noch, die Zeitungen sind natürlich, wenn nichts passiert ist, dennoch nicht leer und auch nicht von vorn bis hinten mit Anzeigen. Ich habe mich wirklich beim Durchlesen der, also das ist kein Witz oder so, ich habe mich beim Durchlesen dieser, Durchblättern dieser Zeitungen vorhin ertappt dabei, dass ich seit, jetzt nicht für eine lange Zeit, vielleicht 3 Sekunden oder so, aber an einem gewissen Punkt merkte ich, ich glaube, das war die Morgenpost, dass ich seit 3 Sekunden in der Werbebeilage einer Schuhfirma blätterte. Es ist aber nicht so. Es ist aber nicht so, dass die Zeitung dann leer oder dünner erscheint. Die behalten schon relativ konstant ihre Dicke. Und worüber heute natürlich, also es steht dennoch, Stand heute, und ich meine auch, das sind schon die Zeitungen, die Nachrichten von gestern und die Zeitungen von gestern auch schon fast, steht natürlich was in der Zeitung und womit beschäftigen sich die Berliner Zeitungen wohl heute? Die Rolling Stones haben gestern ein Konzert gegeben und auch da, und darüber wird natürlich geschrieben in den Berlin-Teilen der Berliner Zeitung. Vorne, wie gesagt, geht es eigentlich nur um die Grünen, die gestern im Mittelmark in Brandenburg, die jedenfalls gestern beschlossen haben, dass sie an der Regierung bleiben wollen. Sonst steht vorne eigentlich nur über ob Friedmann Kokain genommen hat oder nicht. Das ist, glaube ich, auch relativ uninteressant. Und über Möllemann und Friedmann haben wir in der vergangenen Woche schon so viel berichtet. Es gibt zumindest keine Neuigkeiten, außer dass gestern die Rolling Stones in Berlin waren. Die große überregionale Zeitung der Tagesspiegel berichtet darüber unter dem Text, dass die Klassenfahrt mit Schock geendet sei, weil Schüler in Brandenburg attackiert worden seien, berichtet sie über das Rolling Stones Konzert, und da wird so einiges deutlich am, keine Ahnung, wie man das nennen soll, so am Elend im Journalistenmilieu oder so, weil, wie sich herausstellen wird, liegt der Redaktionsschluss, also die Musikredakteure natürlich, möglicherweise gefallen ihnen die Stones gut oder so, keine Ahnung, sind dann ganz froh, weil sie können umsonst ins Konzert gehen und so. Was weniger glücklich ist, ist für diese Musikjournalisten oder Lokaljournalisten oder Praktikanten oder Journalistinnen oder keine Ahnung, wer zu diesen, in diesem Fall sind es gleich 2 Leute gewesen im Fall des Tagesspiegels, die auf die Kürzel AC und Tabu hören. Tabu, den Text über das Rolling Stones Konzert, bitte schnell, weil nämlich das muss schnell geschehen, und der Redaktionsschluss liegt, glaube ich, so mitten in der Umbaupause, falls Stones-Konzerte eine Umbaupause haben oder so. Eigentlich, oder sogar noch früher, eigentlich mussten die ihre Texte abgeben, wenn ich sie richtig lese, nach dem ersten Stück. Und deshalb gehen diese Texte über die Stones in den Berliner Zeitungen heute ungefähr so. Der Tagesspiegel schreibt unter der Überschrift, na, was haben sie genommen? You can't always get what you want, nämlich irgendeinen anständigen, Unterzeile: harte Zeiten für Schwarzhändler. Die Preise fielen im Minutentakt, aber dann legten die Stones los. Und dann war Redaktionsschluss. Der Text: kurz vor 18 Uhr sind die Preise endgültig im Keller. Gerade noch hatte man den Schwarzhändlern für das Innenraumticket 40 Euro hinblättern müssen. Jetzt sind es nur noch 30. Tendenz nach unten offen. Tja, damit hatte eben niemand gerechnet, dass für das Stones-Konzert im Olympiastadion seit Wochen schon offiziell Restkarten angepriesen werden. Manche Hoffnung auf Gewinn löst sich da in Luft auf, zum Beispiel bei dem Mann, der dem 42-jährigen Jürgen aus Mitte 3 Innenraumkarten, offizieller Preis 74 Euro, für je 30 Euro abgab. Für Jürgen ein akzeptables Geschäft. Mit 10 Euro Aufschlag wird er sie noch gegen 5:30 am U-Bahnhof Olympiastadion wieder los. Er selbst kauft sich erst nach 18 Uhr direkt am Stadion eine Stehkarte für 25 Euro. Gegen 6:30 bekommt Jürgen dann noch einen Sitzplatz zum selben Preis und verkaufte dieses Ticket wieder weiter, 35 Euro. Ja, hier funktioniert es noch, das Prinzip von Angebot und Nachfrage. Sitzplätze gab es gegen 17.30 Uhr sogar schon für 60 Euro, doch erworben hatte sie der Verkäufer kurz vorher für die Hälfte. Nur der 35-jährige Andreas schaute in die Röhre. Die Innenraumkarte seiner schwangeren Freundin, Originalpreis 89 Euro, wurde er 2,5 Stunden vor dem Stones-Auftritt zu diesem Beitrag, zu diesem Betrag. Die Innenraumkarte seiner schwangeren Freundin jedenfalls wurde Andreas, der 35-Jährige, der in die Röhre schaute, zum Originalpreis von 89 Euro erworben, 2,5 Stunden vor dem Stones-Auftritt, zu diesem Betrag partout nicht mehr los. Als die Sängerin der Vorgruppe Cranberries im Camouflage-T-Shirt mit Stones-Zunge auf die Bühne kommt, ist auf dem Weg von der S-Bahn zum Stadion kein Schwarzhändler mehr zu sehen. Das heißt, statt über das ist kommt dann noch, wie das erste Stück heißt. Das erste Stück war nämlich Brown Sugar. Aber eigentlich konnten diese Journalisten, die gestern zu den Rolling Stones gegangen sind, wirklich nur über ein, also was schreibt die Berliner Zeitung an gleicher Stelle? Wir werden viel Spaß haben, die Rolling Stones traten auf und 60.000 Fans jubelten. Kurz vor dem Auftritt kam der Kartenschwarzmarkt in Schwung. Manchmal, Berliner Zeitung von heute, da haben Leute dran geschrieben an dem Text, manchmal wird der Geduldige belohnt und manchmal auch der geduldige Schwarzhändler. Bis kurz vor Beginn des Rolling Stones Konzerts am Sonntagabend sah es aus, als ob der Schwarzmarkt gründlich zusammengebrochen wäre, was völlig im Gegensatz steht zu dem, was der Tagesspiegel schreibt eigentlich, wenngleich zum gleichen Thema. War er auch, nämlich zusammengebrochen, der Schwarzmarkt vorübergehend. Wer am Nachmittag von der U-Bahn-Station zum Olympiastadion spazierte, konnte mit etwas Glück, ach so, nur zusammengebrochen. Er meint damit die, oder sie, oder die drei Menschen meinen damit die Preise. Wer zum Olympiastadion spazierte, konnte mit etwas Glück tatsächlich ein Ticket für 20 Euro erstehen. Nach Konzertbeginn aber schnellten die Preise in die Höhe. Drinnen spielte noch die Vorband, die Cranberries. Wie stand das im Tagesspiegel, als die Sängerin der Vorgruppe Cranberries auf die Bühne kommt, jetzt weiter in der Berliner Zeitung, draußen wechselten Karten für 100 Euro den Besitzer. Was hat die, als und in der, im Tagesspiegel steht, als die Sängerin der Cranberries die Bühne bekommt, ist auf dem Weg von der S-Bahn zum Stadion kein Schwarzhändler mehr zu sehen. Und wieder zurück in die Berliner Zeitung, drinnen spielte noch die Vorband die Cranberries, draußen wechselten die Karten für 100 Euro den Besitzer. Und der hatte sogar noch ein bisschen länger Zeit, weil er schreibt, und vielleicht haben sich die Preise um kurz vor 21 Uhr nochmal verdoppelt. Da nämlich legten die Rolling Stones los. Ich weiß nicht, also völlig widersprüchliche Berichte über die Preise der Rolling Stones Karten vor dem Olympiastadion. Man kriegt schon so ein bisschen so ein ungutes Gefühl und fragt sich, was ist mit den anderen Artikeln? Also stimmt das auch alles nicht? Oder ich meine, eins stimmt vielleicht von den beiden, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich der Tagesspiegel irrt oder die Berliner Zeitung. If it push that button. If it push that button. It's gonna blast you so high. Up in the sky. You can kiss your ass. Goodbye. Farewell. Goodbye, ass. Das ist der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit. Heute langsamer als noch in der letzten Woche und langsamer als wieder ab morgen. Morgen ganz schnell wegen 17. Juni, 17. Juni, 17. Juni, überall in allen Zeitungen. Heute in allen Zeitungen nichts außer Rolling Stones. Die Berliner Zeitung schreibt zu diesem Thema weiter. Und vielleicht haben sich die Preise um kurz vor 21 Uhr noch einmal verdoppelt. Da nämlich legten die Rolling Stones los. Und der Klang von Brown Sugar, dem ersten Lied, könnte unwiderstehlich auf die gewirkt haben, die bis dahin unentschieden vor dem Stadion standen. Drin jedenfalls war die Stimmung bestens und jubelnd stimmten die 60.000 Konzertbesucher Mick Jagger zu, als er nach dem dritten Song auf Deutsch versprach, heute Abend werden wir richtig Spaß haben. Später lobte er, ihr seid ein geiles Publikum. Viele im Publikum hatten tatsächlich schon viel Spaß mit dem Quartett hinter sich. Waltraud Koch und Hans-Werner Ostermann, beide Mitte 50, repräsentierten altersmäßig ganz gut den typischen Konzertbesucher. Was die Zahl der besuchten Stones-Konzerte betrifft, dürfte das Paar aus Unna allerdings einen Rekord halten. 27 sind es und sie können es beweisen. Auf ihre T-Shirts sind alle Eintrittskarten gedruckt. Alle Eintrittskarten der 27, wow. Michael Klammer und Manfred Schulz, zwei Cousins um die 40, haben Ferngläser mitgebracht, um von ihren Plätzen in Reihe 12 aus die Falten von Mick Jagger zählen zu können. So richtig jung sind nicht viele am Sonntagabend im Olympiastadion, es sei denn, sie wurden von ihren Eltern mitgebracht. Dafür befinden sich nicht wenige prominente Gäste unter den Zuschauern. Die meisten haben ihre Konzertkarten, das ist jetzt so, dass dafür gibt es normalerweise in der Zeitung eine eigene Seite, aber das ist jetzt, können heute möglich all das in diesen riesigen Rolling Stones Reviews, die noch nicht mal Reviews sind, hier auch in der Berliner Zeitung steht Rezension des Konzerts im Feuilleton. Hört im Feuilleton der Dienstagsausgabe. Das heißt, da haben wir morgen nochmal das Vergnügen. Es ist ja noch nicht mal eine Rezension, es ist nur so ein Schnuppertext eigentlich, in dem all diese, jetzt kommt hier halt so der Klatsch-Nachrichtenblock, die Event-Organisatorin hat gewissermaßen einen Rolling Stones Themenabend organisiert. Vorempfang in der Charlottenburger Galerie, Camera Work, wo gerade Stones Porträts ausgestellt sind, Konzertbesuch und anschließend eine Party im nahegelegenen Dorset House, einem ehemaligen Offiziersclub der Alliierten, der komischerweise hier kleingeschriebenen in der Berliner Zeitung Alliierten. Ich weiß nicht, alles, was man anfassen kann, wird großgeschrieben eigentlich. War früher immer die Faustregel. Ich weiß nicht genau. Alles jedenfalls, Dorset House, Offiziersclub, Konzertbesuch, Porträts, Camera Work, Charlottenburger Galerie, Isa von Hardenberg, alles für 450 Euro. Als Stones-Fan outeten sich beim einstimmenden Get-Together in der Galerie zum Beispiel die Ex-Treuhandchefin Birgit Breuel und Schauspielerin Susanne von Borsodi. CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer beeilte sich zu erklären, ich bin einer der wenigen, die schon immer gleichzeitig Fan von den Stones und von den Beatles waren. Und ich meine, das ist, das ist echt der Hammer. Das ist, ich lese das nochmal, was CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer gestern gesagt hat, anlässlich des Konzerts der Stones in Berlin. Ich bin einer der wenigen, die schon immer gleichzeitig Fan von den Stones und von den Beatles waren. Und das ist, ich glaube, eine bessere Definition von was dieser unsägliche Begriff der Volkspartei eigentlich bedeuten soll. Eine bessere Definition von diesem Begriff gibt es gar nicht, als dieses völlig Irrsinnige und ja auch noch nicht gemeint als ich bin bekloppt oder so, sondern ja schon gemeint mit dem Hintergedanken, das Ansehen oder die Wählerschaft oder die Akzeptanz oder die das Bild das Ansehen der CDU zu mehren, zu sagen, immer schon gleichzeitig Fan von den Stones und den, also das ist so, ich meine, wir haben das schon oft oder es ist so, wie wenn man sagt, ich war immer schon gleichzeitig gegen Hitler und Stalin. Das ist so, wie kann man vermutlich auch zum Zweck des Zitiertwerdens in Zeitungen der Berliner Zeitung oder dann sogar im Radio, wie kann man, ich meine, absichtlich sowas Ulkiges, Komisches, aber vor allem doch Blödes sagen wie zum Zwecke der Mehrung des eigenen Ansehens, man sei schon immer gleichzeitig Fan von den Stones und den Beatles gewesen. Ich meine, wir hatten in der vergangenen Woche zum Beispiel Till Meyer zu Gast, mit dem wir ja nicht nur über die Bewegung 2. Juni gesprochen haben, sondern auch über die Stones und die Beatles. Und der hat das ja auch erklärt, dass die Stones und die Beatles, dass das natürlich es ist nicht alles eins. Dass die Stones, die Geschichte von den Stones und die Beatles die Geschichte einer Unterscheidung ist und nicht oder war. Schon immer noch ist und insbesondere, also zumindest nichts, was man so wo man so an den Haaren herbeigezogene gleichzeitig Fan von den, das steht sogar im, also Till Meyer konnte das gut erklären, warum sie damals die Stones gehört haben und nicht die Beatles und sogar im Tagesspiegel keine Ahnung was er ist, wie sagt man, einem Journalisten für den Tagesspiegel schreibt, möglicherweise sogar ein Redakteur oder ein Volontär oder so, er heißt jedenfalls Andreas Konrad und sogar dem Tagesspiegel gelingt es, das zu erklären, dass Stones und Beatles, dass es da gar nicht darum geht, zu sagen, ich fand immer alles schon toll, sondern dass das ein, Unterschied war und dass das sich hinstellen und sagen, also es ist wirklich genauso wie, ich war immer schon gleichzeitig gegen Hitler und Stalin. Es ist so blöd irgendwie. Der Andreas Konrad schreibt, einmal muss es, und hoffentlich im Hintergrund noch Yola Tengo läuft und eigentlich Sun Ra. Ja, das läuft noch. Nuclear War. Der schreibt, einmal muss es heraus, warum nicht jetzt? Ja, am besten gleich jetzt, denn beim nächsten Mal könnte es zu spät sein, weil es ein nächstes Mal nicht gibt. This could be the last time. Ganz recht, Mick. Also legen wir die Rock'n'Roll-Beichte ab. Das Bekenntnis größter Peinlichkeit, ohne die Gewissheit, je Absolution zu erhalten. Die allererste Erfahrung mit den Stones, die erste Erinnerung, hat eigentlich jeder. In diesem Fall handelt es sich um ein kapitales Missverständnis. Und ganz genau genommen dreht sich alles um die Konkurrenz, die Beatles. Es waren bekanntlich vier, das hatte sich sogar zu dem unwissenden Knaben herumgesprochen. Womit Andreas Konrad sich selbst meint, irgendwie im Knabenalter, in den 60er Jahren vermutlich. Weiter im Text. Möglich, dass die ältere Cousine erste Platten besaß und heftig von den Fab Four. Die Fab Four, das sind die Beatles, naja. Heftig von den Fab Four schwärmte. Aber warum waren es manchmal fünf und sahen dann gar nicht mehr so brav aus? Und die Musik klang plötzlich viel härter, schmutziger, wilder. Und warum riss der Sänger immer sein Maul so weit auf? Weder John noch Paul taten das. Wenn dem Knäblein dämmerte, es handle sich um zwei Bands, wann dem Knäblein dämmerte, es handle sich um zwei Bands, lässt sich nicht mehr rekonstruieren. Aber der Lapsus gehört zu den frühen Jugenderinnerungen. Keim einer nahezu lebenslangen Beziehung, die gealtert ist wie die Stones und wie man selbst und so weiter und so fort. Das heißt, dass selbst, selbst diesem vielleicht Fünfjährigen oder so, dieser im Tagesspiegel schreibende Journalist in den 60er Jahren war, ist ja irgendwie der Unterschied aufgegangen. Und der Unsinn für sich im Jahr 2003 hinzustellen und zu behaupten, man hätte schon immer. Ich meine, der andere von der CDU, Merz, hatte ja mal gesagt, ich meine, es ist total uninteressant, der sagte ja, er wäre besoffen mit dem Mofa durchs Wohnzimmer gefahren oder so. Aber eigentlich ist das ja noch, also als mit dem gleichen Hintergedanken, das Ansehen der CDU zu mehren in Zeiten, wo nachdem man in den 70er Jahren noch die Unterscheidung getroffen hat, Steine schmeißen okay, Molotow-Cocktails nicht, das sind alles sehr alte und langweilige Debatten, dass man mit so einer Biografie Außenminister werden kann. Mittlerweile der halt von seinem besoffen in der Disco-Motorrad, ist er auf einer Tanzfläche Motorrad gefahren, der Herr Merz, oder im Wohnzimmer. Jedenfalls hatte der ein Bier getrunken und sich aufs Motorrad gesetzt. Noch viel blöder ist dieses, auch wenn ich mich wiederhole, es ist echt ein, mir ist es wichtig. Es ist dämlich, weil selbst dieser Fünfjährige, den der Herr, der im Tagesspiegel schreibt, memoriert, hat das rausgefunden. Die einen waren vier und die anderen waren fünf. Und die sahen auch gar nicht so aus, nämlich die sahen gar nicht mehr so brav aus. Und die Musik klang plötzlich viel härter, schmutziger, wilder. Ja, oder eben der Till Meyer am vergangenen, keine Ahnung was es war, Donnerstag oder Freitag, ich glaube am vergangenen Freitag, der auch sagte, mein Gott, mit den Beatles hatten wir nichts am Hut, das waren Bürger. Die Stones waren, also ich meine, keine Ahnung. Darüber, denke ich, könnte man reden, wenn man über die, also über diese, wie kommt der Lawrence Meyer, auf so eine Idee. Ich weiß nicht, ich finde es relativ unergiebig, was ja auch jetzt schon in diesem Text anklingt, dass man diese über die Peinlichkeit, ob die Stones jetzt peinlich sind, weil sie immer noch da sind oder so, ob man darüber redet. Es gibt ja viele, die Sex Pistols sind nochmal aufgetreten, Velvet Underground sind nochmal aufgetreten vor 10 Jahren oder so. Das finde ich eigentlich dann relativ unergiebig, darüber zu reden, ob sie jetzt so alt sind, weil das braucht man nur mal, man kann ihre Geburtsdaten nachschlagen und dann sieht man, sie sind wirklich alle so alt und so, und ob sie sich dann noch auf die Bühne stellen sollen und ob es, und dann jetzt wird halt über die Fans berichtet, oh, schauen wir mal, auch alle alt und so, ist es jetzt peinlich, ich finde es ganz, also weil das schließt ja eigentlich diese Aufforderung auf oder den Wunsch ein oder so, Oder ich meine, was wäre die Alternative? Dieses, dass man ihnen allen und von den Stones, das sagt auch hier der Herr Konrad im Tagesspiegel ganz richtig, sind ja auch noch 4 von den 5 übrig und so. Das schließt ja eigentlich, also dieses das peinlich finden, schließt ja eigentlich den Wunsch ein, also so einen Todeswunsch irgendwie, dass sie unbedingt gestorben sein müssten, um diese, also dass der einzige Weg vorbei an dieser Peinlichkeit der nicht wahr, der Rock'n'Roll-Tod sei. Und ja, irgendwie so die und die Schande der Überlebenden dann eben dieses Ausstellen eigenen Alters wäre. Oder Uschi Glas hat jetzt auch nochmal gesagt, worüber wir in der letzten Woche gesprochen haben. Nein, sie findet die Fotos, die sie gemacht hat und über die Bild ganz Deutschland hat diskutieren lassen, Schlagzeile. Sind diese Bilder von Uschi Glas peinlich? Ich habe es heute irgendwo im, wie sagt man das so, en passant gelesen. Uschi Glas sagt, nein, die sind nicht peinlich. Und ich meine, mal abgesehen davon, dass die Frage nicht interessant ist, aber nee, sie hat vermutlich, ja klar, ich meine, sie hat vermutlich recht. Und das mit den Stones, ich weiß es nicht, es ist vermutlich aber auch nicht peinlich. Es ist nicht so interessant, was heute in der Zeitung steht. Es ist Yula Tengo, Sun Ra interpretierend im Hintergrund.
Talking about nuclear war. Talking about nuclear war. Fire. Melting people. Buildings. Burn fast. If it push that button, it's gonna blast you so high.
Ja, hallo. Das ist das Ende der Sendung, die heißt Der Angriff der Gegenwart auf meine übrige Zeit, der heute völlig, weiß ich nicht, widerstandslos verpuffte. Oder wie sagt man das? Ich weiß nicht. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit schon mit Vorstopper unterhalten, der die nächste Sendung machen wird. Das wird sich dabei handeln um eine Präsentation des Labels, was er betreibt. Das heißt Tête-à-Tête. Das kann er sich ja gleich alles selber machen. Ich weiß nicht, wenn wir unbedingt noch über Friedman sprechen wollen. Wollen wir das? Nee, wir wollen das überhaupt nicht. Wir wollen jetzt Yula Tengo nochmal hören, weil ich meine, es ist, ja, ich frage mich nur, die einzige Frage, die sich halt stellt, ist halt, mir war vorher nicht klar, dass Bärbel Schäfer die Lebensgefährtin ist von Michael Friedman. Vielleicht habe ich mich einfach nicht genug dafür interessiert. Jedenfalls auch nicht sie selber sagt es, ich habe das vorhin irgendwo gelesen, nicht sie selber sagt es, aber ihr Sprecher sagt es, dass sie glaubt, dass da, oder dass sie überrascht war von diesen Vorwürfen und dass sie sich das nicht vorstellen kann, dieses mit Friedman und Kokain. Und ich meine, auch das ist irgendwie, ja, auch das ist irgendwie total uninteressant. Oder dann wieder ein Thema übermorgen, weil morgen gibt es natürlich nur ein Thema in allen Zeitungen, auf allen Kanälen und auch hier. Morgen machen wir Deutschlandwochen im Juniradio, weil morgen ist 50 Jahre Mauerbau oder 50 Jahre Arbeiter, 50 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Keine Ahnung, was das ist. Morgen wissen wir es genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass jetzt kein Jingle kommt um 19 Uhr. Das hat aber sicher auch so seine Richtigkeit. Das Einzige, was ich mit absoluter Bestimmtheit sagen kann, ist, dass jetzt nochmal Yola Tengo kommt und danach, dass da oder dass sie überrascht war von diesen Vorwürfen und dass sie sich das nicht vorstellen kann, dieses mit Friedman und Kokain. Und ich meine, auch das ist irgendwie, ja, auch das ist irgendwie total uninteressant. Oder dann wieder ein Thema übermorgen, weil morgen gibt es natürlich nur ein Thema in allen Zeitungen, auf allen Kanälen und auch hier. Morgen machen wir Deutschlandwochen im Juniradio, weil morgen ist 50 Jahre Mauerbau oder 50 Jahre Arbeiter, 50 Jahre Tag der Deutschen Einheit. Keine Ahnung, was das ist. Morgen wissen wir es genau. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass jetzt kein Jingle kommt um 19 Uhr. Das hat aber sicher auch so seine Richtigkeit. Das Einzige, was ich mit absoluter Bestimmtheit sagen kann, ist, dass jetzt nochmal Yola Tengo kommt und danach die Tete-Tete-Label-Show. Und dass wir morgen das alles wieder viel schneller machen und dass wir Juniradio hören auf der 104.1 und so weiter. Tschüss. Talking about nuclear war. It's a motherfucker, don't you know, baby, push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know, baby, push that button. Yeah, it's got to go. It's a motherfucker, don't you know, baby, push that button. Yeah, it's got to go. Talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button. Your ass got to go. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. They push that button. Your ass got to go. They push that button. Your ass got to go. It'll blast you so high in the sky. Gonna blast you so high in the sky. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. You can kiss your ass goodbye. They push that button. It's gonna blast your ass so high in the sky. You can kiss your ass goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Radiation, mutation. Fire, fire. Hydrogen bomb, atomic bomb, neutron bomb. Kiss your ass. Goodbye, goodbye. They push that button. They push that button. They push that button. They push that button. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker. Don't you know? They push that button. They push that button. Your ass got to go. Your ass got to go. It's a motherfucker. Don't you know? It's a motherfucker.
It's a motherfucker. Don't you know? Hey, push that button. Your ass got to go. What you gonna do? Without your ass? What you gonna do? Without your ass? Hey, push that button. Your ass got to go. Oh, what you gonna do? Without your ass? Oh, what you gonna do? Without no ass. Without no ass. Without your ass, you got no ass. You lost your ass. They're talking about nuclear war. They're talking about nuclear war and mutations, radiation, mutation, radiation. If they push that button, if they push that button. If they push that button, radiation, mutations, radiation, mutations, man's radiation.